Studio B, Lobpreisung und Verriss. Von und mit Irmgard Lumpini, Heiko Schramm und Herrn Falschgold. Heute, was dabei herauskommt, wenn man Irmgard Lumpini, Hesch und Herrn Falschgold einmal freie Buchauswahl lässt. Ein Experiment.
Wie kommt es, dass Hesch trotz freier Buchauswahl für die Oktobersendung in Studio B lieber über eine alte Short-Story von Norman Mailer aus dem Jahr 1940 reden will? Obwohl er weiß, dass Herr Falschgold nicht viel für Short-Stories übrig hat und Norman Mailers Werk nicht gerade durch Empathie den Frauen gegenüber glänzt, aber die Netzhaut von Irmgard Lumpini ob dieser Tatsache wohl umso mehr und er doch will, dass beide ihn lieb haben. Anfangen ist ja gut. Nach der letzten Sendung mit dem Titel War verabschieden wir uns in den Urlaub mit der Maßgabe, dass jeder sich ein Buch aussucht, welches er empfehlen oder vor dem er vielleicht warnen will. Dieses Mal konnte man also viel freier agieren. Sollte nämlich jemals der Schriftsteller Martin Walser gemeinsames Thema sein, müsste ich da auch durch, mir ein Sauerstoffbeatmungsgerät von einem befreundeten Neurochirurgen leihen und stände am Ende doch ohne Meinung da. Friedlich schlummernd würde ich meine Schulter an Frau Lumpinis Nacken reiben, die Inneneinrichtung katholischer Kirchenschiffe sich in meine Träume schleichend. Ich wäre plötzlich die ganze verdammte Stadt Krakau. Von Herrn Falschgold würde ich einen Rüffel erhalten. So, nun stand bzw. saß ich also frei, aber auch selbstverantwortlich im Mockritzer Bad, welches deswegen Mocki heißt. Mein Sohn L. freute sich, dass er endlos lange im Wasser herumtoben konnte, um seine Lippen noch viel dunkelblauer als sonst einzufärben. Daddy O. war abgelenkt. Der hatte zwei neue Bücher, sowie das erste von einigen eiskalten Bieren vor sich. Und das am Vormittag. Seine Frau war arbeiten. Der, das bin ich. Und meine wunderbare Frau, der es aufgrund von Abwesenheit im Moment leider nicht möglich war, meine gesunde Lebensweise und deren sichtbare Folgen glasklar zu analysieren, hatte mir eins der neuen Bücher geschenkt. Unter ihren scheinbar mit anderen Dingen beschäftigten blauen Superscheinwerfern war ich im Buchladen verdächtig lange darum herumgeschlichen, natürlich gänzlich frei von Erwartungen. Es handelt sich um Homicide von David Simon, dem Schöpfer der HBO-Serie The Wire. Ein bis zur Hälfte der 829 Seiten gut lesbarer Bericht über den tagtäglichen Kampf einer Mordkommission mit dem mörderischen Wahnsinn auf Baltimores Straßen. Die Detectives tragen die klingendsten Namen ihrer jeweiligen nationalen Ursprünge, wie zum Beispiel Donald Warden, Tom Pellegrini, Terence McLarney oder auch Oscar Requer, sind aber schon seit ihres Lebens waschechte Americans. Ich sah mich eine Zeit lang innerlich dieses Drehbuch, denn das ist es mehr als ein Roman, besprechen. Wollte die ungeschminkte Realität des beschriebenen Arbeitsalltags einer Mordkommission und deren Auswirkung auf die Seele von Männern beschreiben, welche tagtäglich mit einer der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen des Homo sapiens zu tun haben, nämlich dem lustvollen, intensiv wie auch fantasievoll ausgeführten Mord an anderen Vertretern derselben Spezies. Ich wollte kunstvoll auf eine meiner Liebsten, wie zugegebenermaßen in diesem Zusammenhang auch gruseligsten Theorien über das Wesen des Menschen im Allgemeinen abheben, dass alles, was der Mensch tut, per se auch menschlich ist. Ich verstand, dass Mr. Simon vieles immer und immer wieder wiederholen muss, weil es im Wesen von Drehbuchvorlagen für Fernsehserien liegt, mindestens ein halbes Dutzend Staffeln hergeben zu müssen. Sonst wird es selbst HBO das nicht finanzieren. Dummerweise verlor ich auf Seite 535 das Interesse an dem Ganzen. Sohn L. überlebte seinen Rekordversuch im Dauerbaden etwas unterkühlt. Ich selber wurde nicht unruhig und war mir sicher. Ich hatte meine Besprechung ungeschrieben im Kasten. Vor mir lag Joyland, das neue Buch von Stephen King. Ein Wort an dieser Stelle zu Mr. King. He is the king, my man. Wie Eastwood und Johnny Cash. Im Alter immer besser. Ich verliere schlagartig jede Sympathie, selbst für langjährige Freunde plus Innen, die sich borniert oder abfällig über Mr. King äußern. Besonders grimmig reagiere ich, wenn solche Leute ihr Urteil auf die Tatsache stützen, nicht ein einziges Buch von dem Mann gelesen zu haben. Das ist so hart oder so. Klar, du mich auch. Einem Menschen habe ich dieses schändliche Verhalten nachgesehen, aber das ist eigentlich gar kein Mensch, sondern eine wunderschöne, mein Nervensystem seit mehreren Jahren dauerstrapazierende Frau. Touché und zu Joyland. Bin ich in 2 Tagen durchgeschwebt. Getragen von einer warmen Sprache und der unglaublichen Empathie Kings für das Innenleben junger Menschen. Das habe ich auf diese Weise sonst nur bei J.K. Rowling so empfunden. Der amerikanische Student Devin Jones hat Semesterferien und muss irgendwie mit dem ersten großen Liebeskummer klarkommen. Er nimmt einen Ferienjob in dem Vergnügungspark Joyland nahe Heavens Bay in North Carolina an, welcher seine besten Zeiten lange hinter sich hat. In der Geisterbahn, wo auch sonst, verbirgt sich ein dunkles Geheimnis, ausgelöst durch ein vor langer Zeit dort verübtes Gewaltverbrechen. Die aus diesem Erzählstrang resultierende mystische Seite des Buches ist sehr sparsam erzählt. Ich sage jetzt nicht, für Stephen King äußerst ungewöhnlich, wer spielt schon hinterfotzig mit den Ressentiments anderer Leute. Das Hauptaugenmerk der Geschichte, die in Joyland erzählt wird, liegt im Reifeprozess eines jungen, heranzum Manne. Das ist berührend, sanft und unspektakulär erzählt, kein großes Buch wie zum Beispiel Der Anschlag, auch sicher kein wichtiges, in jedem Fall jedoch war es meine Zeit wert. Nu, warum besprichst du es dann nicht richtig, du Nuss? Wenn du keine Vorgabe aus dem Team von Studio B hast, was ist dann eigentlich dein Hauptimpuls, ein Buch vorzustellen? Was willst du denn? Absolute Begeisterung natürlich. Komplettes Verknalltsein über beide Ohren. Reine, ungezügelte Geilheit. Ein Schlag in die Ursuppe. Oder meinetwegen glühender Hass. Was bitte sonst? Wie mittlerweile vom Hörer vergessen, hatte ich am Anfang Gedanken zu einer Kurzgeschichte von Norman Mailer angedroht. Sie heißt Das Größte auf Erden. Nur hieß es doch noch so. Na bitte. Geschrieben 1940, anlässlich eines schulischen Schreibwettbewerbs. Den hatte der junge Mailer mit der Geschichte voll im Sack. Genau wie mich, als ich sie vor mehr als 20 Jahren förmlich reinfraß. Und seither wie bei Sushi, hin und wieder muss es wieder sein. Enthalten ist die Story in einer Essay- und Materialiensammlung unter dem Namen Reklame für mich selber. Zu Ostzeiten erschien es bei Reklam als Die Sprache der Männer. Worum geht es? Siehe auch Handlung. Bei zu empfehlenden Büchern oder Filmen vermeide ich sonst, allzu sehr auf die Handlung einzugehen. Zum einen, weil ich Angst habe, dafür von Herrn Falschgold mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen zu werden. Echt. Und auch, weil das natürlich die Vorfreude auf das Erlebnis des Selbsterlebens beim Konsumenten etwas schmälern kann. Kunst, Konsum, aua. Jedenfalls hat mir schließlich auch noch nie eine junge Dame auf der Straße ihr Feigenblatt gezeigt. Manchmal war das Blatt zu ahnen, die Feige blieb verborgen, ich hing am Haken, so geht das. Die Umrisse der Story von Mailers, Das Größte auf Erden, hingegen kann ich hier ohne Probleme aus dem Dunkel zerren. Denn manchmal geht's nicht darum, worum es geht, weil es um was anderes geht. Sollte jemand anlässlich der letzten Sätze Lust verspüren, mir gegenüber körperlich ausfällig zu werden, das geht vorbei, ich bin gerade nicht bei euch. Der Held in der Story ist ein junger Hobo, zu Deutsch ein Landstreicher, namens Al Grote. Meinem Sohn habe ich aus diesem Grund den gleichen Vornamen gegeben. Was seine Mutter sich erfreuen wird, nun zu erfahren. Oder werden wir, das heißt ich, sehen, weiter. Al Grote ist auf der Durchreise, klar, Hobos sind das die ganze Zeit. Auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit nach Chicago hängt er an einem Diner fest. Draußen regnet es Bindfäden. Er hat noch einen einzigen Dollarschein und 5 Cent. Kaffee und ein Spritzring kosten aber 10 Cent. Also bittet er den Barmann, der der auch der Besitzer des Diners ist, um einen halben Spritzring und eine halbe Tasse Kaffee. Der ziert sich erst etwas, mit Verweis auf das fast leere Restaurant, lässt sich aber dann doch erweichen. Für Elk Road entscheidend, er will auf keinen Fall seinen letzten Dollarschein anreißen. Denn nur dieser lederne kleine Geldschein steht noch zwischen ihm und dem Nichts. Kaffee und Kuchen sind in Sekunden vertilgt. Sein Hunger hingegen wirft jetzt richtig den Motor an. In einem unbeobachteten Moment schüttet er sich gierig große Schlucke aus der Ketchupflasche in den Mund, die auf dem Tisch steht. Einen daneben gegangenen Tropfen fängt er mit der Zunge an der Resopalplatte auf. Am schlimmsten für ihn ist jedoch die quälende Sehnsucht danach, wonach er sich in seinen Träumen verzehrt. Nach einem warmen Zimmer, einem guten Essen, Zigaretten und, wie Norman Mailer im Jahre 1940 seinem Elk Road sicher sehr zur Freude heute lebender Damen in den Mund legt, einer sauberen Frau. Aber wenn Elk Road genau darüber nachdenkt, über allem ihm vorstellbaren Luxus thronend steht, das gestochen scharfe Bild, wie es wohl wäre, einen nagelneuen 5-Dollar-Schein in der Hand zu halten, ihn zu befühlen, zu betasten, seinen frischen Duft aufzusaugen. 3 Männer betreten das Lokal. Elle geht zu ihrem Tisch. Sie testen ihn mit der Unterstellung, ob er wohl betteln wolle. Elle erwidert barsch, er hätte Geld. Er suche lediglich eine Mitfahrgelegenheit. Die Männer willigen lächelnd ein. Elk Road hingegen ahnt, was gespielt wird. Er kennt die Gesetze der Straße, denn das ist seine Welt. Ihm ist klar, diese Männer sind Gauner, auch wenn er die spezielle Masche der 3 Herren noch nicht kennt. Als alle zusammen nach kurzer gemeinsamer Fahrt in einem illegalen Billardsaal landen, hat Elle dann keine offenen Fragen mehr. Und er wird wahrscheinlich um sein Leben spielen müssen. Oder vielleicht sogar um etwas ganz anderes spielen wollen? Das erfahrt ihr beim Lesen der Story. Was ist es wirklich, was mir das Gefühl gibt, mich sowieso, aber auch alle anderen mit dem Verweis auf diese kleine Story förmlich zu beschenken? Auch gottverdammte Atheisten haben in diesen Breitengraden manchmal eine penetrant missionarische Ader. Ich auf jeden Fall. Früher wie besessen Kassetten zusammengestellt. Klar, ich wollte Claudia Vize und Romy Warschawski ins Bett kriegen. Aber noch viel mehr war ich der Meinung, die Ladies können gar nicht weiterleben, wenn sie diese Musik nicht kennen. Wie habe ich selber auf Tips and Lips am Rande der Bekehrung reagiert? 2003 war ich Bassist für meinen Freund Chris Whitley. Wir probten in New York City für eine US-Tour. Jeden Morgen saß ich im Jobsons, Ecke Morton Street, 6th Avenue. Im Jobsons konnte man trotz Bloomberg noch rauchen, which was the only place in town, denn die Gespräche waren verboten. Der Laden war eine Institution, genau wie sein Besitzer, Mr. Kenny Jobsons, höchstpersönlich. Chris hatte uns einander vorgestellt. Vor Jahren hatten Robert De Niro und Al Pacino im Jobsons abgehangen. Im Hinterhof war ein kleines Off-Theater, an welchem die Herren lange vor Hollywood ihre Karrieren begannen. Auch ein gewisser Mr. Ron Wood zählte zu den Stammgästen. Es ist allerdings nicht bekannt, ob der jemals ein Theater von innen gesehen hat. Klammer auf, geht mir auf die Eier immer zu hören, du kannst nicht davon ausgehen, dass die Leute den und den oder das kennen oder dass überhaupt jemand ein Gehirn hat. Also ich halte hier niemanden für dämlich, aber bitte sehr, De Niro und Pacino, Hollywood-Stars, nur Mr. Ron Wood, Rolling Stones. Danke, Klammer zu. Huhu. Und ich im Jobsons musste mich nicht mit einem halben Spritzring zufrieden geben. Im Gegenteil, hatte super fett Eier mit gebratenem Speck und Kaffee einfach endlos. Eines Morgens schlurfte Kenny an meinen Tisch. Schielendes Buchgedeckel, was ich denn da so besessen lese. Ein amerikanischer Albtraum von James Ellroy. Heschi, das ist Dreck, davon wirst du kein besserer Mensch. Nun, er hatte recht. Ich komme bis heute nicht davon los. Wie von kaum einer Obsession. Aber mittlerweile mache ich kleine Pausen dazwischen. Dann geht es halbwegs. Meistens aber verharre ich in dem, was gewohnt ist. Diese kleine Geschichte jedoch von Norman Mailer, der Dollarschein von Elk Road zwischen ihm und dem Nichts, erinnert mich jedes Mal, wenn ich lesend diesem jungen Kerl in dem Diner über die Schulter schaue, an meine eigene Menschlichkeit. Nicht im Sinne eines gewissen weiblichen US-Superstars, welche die abgemagerten Körper der Insassen afrikanischer Flüchtlingslager so sexy fand, sondern schlicht, um hin und wieder aus meiner Sättigung aufzuwachen und für einen kurzen Moment zu spüren, was eben nicht selbstverständlich ist, kein Hunger. Ein warmer Platz zum Schlafen, für mich und meinen Sohn und natürlich eine hoffentlich saubere Frau.
Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τ' άδεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πλήξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκερες, σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μην κοντοσταθείς, αν πρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα, θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σούς με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές.
Die Katastrophe verhindern. Manifest für ein egalitäres Europa. Tsitsis Papadimitriou, Karl-Heinz Roth, Edition Nautilus, Juli 2013. Ein schmaler Band, gerade 126 Seiten, voller Erklärungen, warum es so vielen Leuten so beschissen geht und voller Vorschläge, wie alles besser werden kann, die ohne die vorangegangene Analyse geradezu fantastisch utopisch anmuten. Ein Manifest für ein egalitäres Europa, das nicht weniger zum Ziel hat, als eine durch die Krise ausgelöste Katastrophe zu verhindern. Und so erinnert bereits der erste Satz des kleinen Buches an das berühmteste Manifest der Geschichte, das mit den Worten beginnt: Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus, und mit der Aufforderung schloss: Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Seit dem Erscheinen des Manifestes der Kommunistischen Partei hat sich alles geändert. Und so eröffnen Karl-Heinz Roth und Tsitsis Papadimitriou mit der bitteren Bestandsaufnahme: In Europa geht die Verelendung um. Ihr abschließender Aufruf ist weniger griffig als das bekannte Proletarier aller Länder, vereinigt euch, aber er trägt den geänderten Zeiten Rechnung. Wir rufen die Aktivistinnen des sozialen Widerstands, die Protagonistinnen der alternativen Ökonomie, die linken Strömungen der Gewerkschaften und Parteien sowie die engagierten Intellektuellen dazu auf, sich zusammenzuschließen und eine Handlungsperspektive zu erarbeiten, die den Weg zu einem sozial gerechten, gewaltfreien, föderativen und egalitären Europa eröffnet. In Europa geht die Verelendung um. Diese Aussage belegen die Autoren mit schockierenden Zahlen und zeigen die im heutigen System scheinbar unüberwindbare Kettenreaktion. Der Verlust des, wie schlecht auch bezahlten, Arbeitsplatzes führt über die nur kurze Dauer der Arbeitslosenunterstützung zum sozialen Absturz. Die Krankenversicherung erlischt, die Rentenanwartschaft schrumpft zur Perspektive der Altersarmut. Das System, das durch Profitmaximierung und Konkurrenz geprägt ist, ist ein instabiles und wird nur durch die Verdichtung von Arbeitsprozessen, die Senkung der Löhne, die Privatisierung der öffentlichen Güter und Sozialfonds sowie die Etablierung eines harten Schuldenregimes ermöglicht. Diese Verarmungsprozesse haben eine neue, erschreckende Qualität erreicht. Und während die Autoren eine Analyse der Ereignisse durchführen, erinnern sie doch daran, dass hinter den aufgeführten Zahlen katastrophale individuelle und familiäre Schicksale verbogen sind. Die Katastrophe verhindern, Manifest für ein egalitäres Europa, ist sehr klar strukturiert. Dabei finden die Autoren Papadimitriou und Roth keine neuen Erklärungsmuster, sondern ordnen bekannte Ereignisse und Fakten auf überraschend klare Weise, die in Diskussionen, sei es mit dem eigenen Kneipenkollektiv oder der nationalistischen Großtante, als Grundlage dienen kann und sollte. In großer Dichte analysieren die Autoren in einem ersten Teil die Ereignisse, die zur gegenwärtigen Krise geführt haben, um in einem zweiten Teil ein Aktionsprogramm vorzuschlagen. Im ersten Teil des Buches, der mit »Die aktuelle Lage« überschrieben ist, ordnen die Autoren als Gemeingut, zumindest in der radikalen Linken, behandelte Erkenntnisse historisch ein. Papadimitriou und Roth beschreiben, wie die heute häufig immer noch als links verstandenen europäischen sozialdemokratischen und grünen Parteien mit den von ihnen durchgesetzten Austeritätsprogrammen, erinnert sei hier an das von SPD und Grünen durchgesetzte Hartz-IV-Programm oder das britische Workfare-Programm zur kommunalen Arbeitserzwingung von New Labour, wesentlich zur heutigen Krise beigetragen haben. Ebenso wird durch Papadimitriou und Roth der Verfall der repräsentativen Demokratie beschrieben. Dieser Verfall wurde nicht nur durch die Metamorphose der europäischen, sozialdemokratischen und grünen Parteien und den Untergang der kommunistischen Traditionslinken begünstigt. Auch die Verschiebung wesentlicher politisch-ökonomischer Entscheidungsfelder auf EU-Technokratie und dem damit verbundenen Entzug parlamentarischer Kontrollen durch die Mitgliedsländer führt zu einer weitreichenden institutionellen Marginalisierung der breiten Bevölkerungsmehrheit. Kurz, die politischen Repräsentanten und Volksvertreter sind nicht unsere Repräsentanten. Papadimitriou und Roth zeigen auch, dass Deutschland eben nicht der Zahlmeister Europas, sondern vielmehr Nutznießerin des gewaltigen Exportüberschusses ist, der nur auf Kosten der einheimischen Arbeiterinnen, deren Löhne eingefroren wurden, entstehen konnte und dadurch die Länder der südlichen Peripherie, insbesondere Griechenland, in die Katastrophe zwang. 70 Jahre nach der großen Hungersnot in Griechenland, die durch die deutsche Wehrmacht entstand, die systematisch Fertigungsanlagen demontierte und die komplette Ernte von 1941 nach Deutschland sandte und dadurch bis zu 450.000 Griechen verhungern ließ, sorgt die Austeritätspolitik unter Führung der Deutschen nun für neue Tote. Nicht nur die Zahl der Selbstmorde ist enorm gestiegen. Durch den Abbau des kommunalen Gesundheitswesens ist die Zahl der Totgeburten bei gleichzeitigem Rückgang der Geburtenrate um 22% gestiegen. In Europa 2013. Die aktuelle Berichterstattung der deutschen Medien lässt auch Parallelen zum heute propagierten Bild des faulen Pleitegriechen erkennen. So wurde 1942 die Hungersnot wie folgt kommentiert. Wie lange es sich die Achsenmächte in ihrem harten Kampf leisten können, eine Bevölkerung von Millionen Nichtstuern zu ernähren, bleibt abzuwarten. Zurück zur Gegenwart. Durch die Einschränkungen des sozialen Existenzrechts, das nun nur noch durch den Zwang zur Annahme unsicherer, flexibilisierter und schlecht bezahlter Arbeiten besteht, bleibt keine Zeit für die Mitgestaltung des öffentlichen Lebens und führt zu einer zunehmenden Desorientierung der arbeitenden Klassen und unteren Mittelschicht auf politischem Terrain. Zu dieser Desorientierung tragen die Deformierungen und Umkehrungen politischer Begriffe bei. So gehören die europäischen, sozialdemokratischen und grünen Parteien heute zum Kernbereich der marktradikalen Austeritätspolitik, während sich die Rechten für soziale Rechte subalterner Gruppen einsetzen, um diese für ihre regressiven nationalistischen Projekte zu gewinnen. Beispielhaft seien hier die Front National in Frankreich genannt, die in der zweiten Generation der Immigrantinnen viele Anhängerinnen hat, sowie die rechtspopulistische und antisemitische Fidesz-Partei in Ungarn, die viele Wählerinnen gewinnen konnte, weil sie nach Krisenbeginn entschieden gegen Zwangsräumungen der unteren Mittelschicht eintrat. Die Verantwortung für den erneuten Zusammenhang zwischen der sozialen Frage und Faschismus tragen damit die Sozialdemokraten und Grünen, die in den vergangenen Jahrzehnten aus Gründen des politischen Machterhalts und materieller Vorteile die arbeitenden Klassen verlassen und sich auf die Seite der marktradikalen Restriktionspolitik geschlagen haben. Wie wir wissen, haben sie diese Verantwortung nicht angenommen und auch überhaupt kein schlechtes Gewissen, wie sie es gerade bei den Wahlen mit dem Slogan nach mehr sozialer Gerechtigkeit zu suggerieren schienen. Vielmehr unterstützen sie auf europäischer Ebene die Ablösungen von Regierungen durch Technokratenkabinette, wenn diese den Austeritätsdiktaten der Troika nicht folgen, so in Italien und Griechenland. Die Brechung verfassungsrechtlicher Normen zur Beschleunigung der Deregulierung der Arbeitsverhältnisse und die Bedienung von Gläubigerschulden aus öffentlichen Sozialkassen. Das Ergebnis der Analyse von Papadimitriou und Roth ist niederschmetternd. Zitat: Der Niedergang einer politischen Repräsentation, die ihrem Anspruch nach für alle da ist, jedoch fast nur noch die Interessen der oberen Mittelschichten, der Funktionseliten und der Kapitalvermögensbesitzer vertritt, ist deutlich sichtbar. Seine Auflösung ist nur in zwei Richtungen möglich: Diktatur oder Weiterentwicklung des repräsentativ-parlamentarischen Systems zur direkten Demokratie. Zitat Ende. Was also tun? Im zweiten Teil des Manifests, überschrieben mit »Der soziale Widerstand«, Umrisse einer Alternative, entwickeln Papadimitriou und Roth einen Aktionsplan, dessen knapp beschriebenen Schritte unbedingt gleichzeitig einzuleiten sind, um die aus der Geschichte erkannten Fehler nicht zu wiederholen. Genannt seien hier die Formierung der französischen Volksfrontregierung 1936 und der spanische Aufstand 1936 gegen den Putsch der Generäle. Dabei werden drei Prämissen gesetzt, die ich stark verkürzt, ohne die Begründungen der Autoren, nennen möchte. Erstens. Die vorhandenen Revolutionsmodelle sind überholt. Die gemeinsame Ansicht der verschiedenen Modelle, dass es nur eine relativ kurze Umbruchsphase geben wird, ist nicht richtig. Die Durchsetzung der Existenzrechte wird als langwieriger Kampf mit Fortschritten, Rückschritten, Phasen der Beschleunigung und Verlangsamung, mit eingebundenen, systemsprengenden Experimenten verstanden, als Nebeneinander von Reform und Revolution. Kurz, die Revolution passiert nicht über Nacht. Zweitens, der systemische Nationalismus ist überholt. Der Systembruch ist nur auf Grundlage eines transnational koordinierten Vorgehens möglich, das Kontinente oder Weltregionen umfasst und von der ökonomisch-politischen Konterrevolution nicht mehr isoliert werden kann. Drittens, die These, Zitat, aktuelle Prekarisierungs- und Verelendungsprozesse führen zu sozialem Widerstand, Zitat Ende, ist verkürzt. Gleichwohl begründen Papadimitriou und Roth, wie eine mögliche Ausbreitung und Kollektivierung des sozialen Widerstandes erfolgen kann. Das Aktionsprogramm geht von defensiven Zielstellungen, also dem Stopp der Austeritätsprogramme, einem Schuldenmoratorium und ersten Hilfsaktionen zur Behebung der Verarmungsprozesse aus. Zitat: Das Aktionsprogramm soll letztlich dazu beitragen, die mentalen Blockaden beiseite zu räumen, die die sozialen Bewegungen aufgrund ihrer Perspektivlosigkeit von Aktionsformen abhielten, die den Bruch mit der restriktiven Sozial- und Wirtschaftspolitik herbeiführen könnten. Nun aber zu den konkret vorgeschlagenen Aktionen. Erstens, Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten und Arbeitsentgelte. Das Feld der Arbeitsverhältnisse entscheidet über sozial-regressive oder progressive Entwicklungstendenzen der Klassengesellschaft. Deshalb muss eine Entschleunigung stattfinden, sowie eine radikale Reduzierung der Gesamtarbeitszeit zur Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit bei vollem Lohnausgleich mit verbundener Zurücknahme der Lohnschere auf 1:5 bei gleichzeitiger substanzieller Anhebung der Mindestlöhne. Zweitens, Wiederherstellung der sozialen Sicherheit und Würde. Die Veränderung der Arbeitsverhältnisse wird eine Erhöhung der sozialen und existenziellen Bedingungen erreichen. Dabei sollen die vormaligen Strukturen der Sicherungssysteme nicht wieder erschaffen werden. Sie sollen vielmehr von ihrer sozial disziplinierenden Bindung an die jeweils zu erbringende Lebensarbeitsleistung abgetrennt werden. Erste Akutmaßnahmen umfassen die europaweite Durchsetzung einer Krankenversicherung, die Aufstockung der Sozialhilfesätze und eine standardisierte Altersrente. Drittens, Rückverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von oben nach unten durch eine markante Anhebung der Kapitalsteuern, der europaweiten Einführung einer Vermögenssteuer, einer deutlichen Anhebung der Einkommenssteuer für das oberste Drittel, eine progressive Besteuerung der Erbschaften, die Umwandlung millionenschwerer Erbschaften in Kultur- und Sozialfonds, die dauerhafte Etablierung einer Transaktionssteuer. Dazu soll in der ersten Übergangsphase eine gezielte Abschöpfung aller großen Kapitalvermögen erfolgen, um die Nivellierung der Einkommensverteilung unumkehrbar zu machen. Viertens, Verhinderung der Kapitalflucht und Vergesellschaftung der Investitionen. Hier werden folgende Maßnahmen gebündelt: gut durchdachte Kapitalverkehrskontrollen und die Umkehrung des Schengener Abkommens. Dieses soll nicht mehr nach außen gegen Migrantinnen gerichtet sein, sondern Fluchtkapital aufgreifen, identifizieren und an die föderativen Sozialfonds abführen. Gleichzeitig soll es eine Vergesellschaftung der Investitionen, zunächst der Großbanken, Medienkonzerne, Informations- und Kommunikationstechnologie, Energieversorgung, Transport, später auch von multinational operierenden Großkonzernen geben. Fünftens, Wiederaneignung der öffentlichen Güter. Die Wiederaneignung der Commons wird als Ergänzung der Maßnahmen zur Vergesellschaftung von Großbanken und strategischen Schlüsselsektoren auf kommunaler Ebene, also von unten, zum Beispiel für Wasser, Elektrizität, Energie, Wohnungsbau, Nahverkehr, Erzeugung von Lebensmitteln, Gesundheitszentren, mit anschließender Eingliederung in die kommunale und regionale Selbstverwaltung verstanden. Voraussetzung dafür ist die Vergesellschaftung des Internets, der digitalen Medien und wissenschaftlich-technologische Innovationen. Sechstens, Gleichheit der Geschlechter. Hierzu zählt für Papadimitriou und Roth vor allem die materielle und soziale Aufwertung der Felder, auf denen vor allem Frauen tätig sind, insbesondere unbezahlte wie bezahlte Reproduktionsarbeit. Siebtens, die Liquidierung des Grenzregimes muss unverzüglich erfolgen, ebenso die Zerstörung der paramilitärischen Infrastruktur Frontex und Datenbanksysteme sowie die parallele Abschaffung aller innereuropäischen Institutionen zur Abschreckung und Diskriminierung von Flüchtlingen und Migrantinnen. Achtens, Kehrtwende in der Umweltpolitik. Hier wird es durch die bereits genannten Änderungen, also die Entschleunigung der Arbeits- und Produktionsprozesse, die Reduktion des Transportvolumens, den generellen Übergang zu ökologischer Landwirtschafts- und Ernährungspolitik, eine gewisse Entspannung geben. Allerdings werden diese Reformen nicht ausreichen. Es sind technologische Innovationen notwendig, ebenso die Drosselung des fossilen Energieverbrauchs, die Aktivierung erneuerbarer Energien bei gleichzeitiger europaweiter Liquidierung der Atomwirtschaft sowie die Einbeziehung aller ökologischen Folgekosten in die betrieblichen Kostenrechnungen. 9. Überwindung der binneneuropäischen Ungleichgewichte und der Eurokrise. Wenn die vorausgegangenen Maßnahmen ergriffen werden, werden sich binneneuropäische Ungleichgewichte von selbst nivellieren. Für einen äquivalenten Neustart der Peripherieländer soll es einen einmaligen Finanz- und Ressourcentransfer geben. Neben weiteren Vorschlägen erscheint mir die Umwandlung des europäischen Stabilitätsmechanismus in ein automatisches Clearing-System, bei dem Länder mit Zahlungsbilanzüberschüssen automatisch bestimmte Beiträge zum Bilanzausgleich an Defizitländer zahlen, besonders wichtig. Dies mag beim ersten Hören fantastisch anmuten. Die begrenzte Zeit findet die ausführlichen Erläuterungen und Begründungen, die die beiden Autoren bei jedem Punkt geben. Aber wer soll das nun alles tun? Das klassisch-historische Subjekt der traditionellen Linken, die industrielle Arbeiterklasse, existiert nicht mehr. Zitat: Die traditionelle Lohnarbeiterklasse hat sich in ein neues und vielschichtiges Konglomerat abhängiger Beschäftigungsverhältnisse aufgelöst, in denen die unterschiedlichsten Zeitregime, Ausbeutungstechniken und Entgeltformen miteinander kombiniert sind. Zitat Ende. Für dieses breite Spektrum der Prekären verwenden die Autoren den Begriff Multiversum. Dieses dehnt sich beständig aus. Die untere Begrenzung wird durch die von der neuen Massenarmut Betroffenen gebildet, also dauerhaft erwerbsunfähigen, entwerteten Qualifikationsträgern, in Altersarmut gestürzten Sozialrentner und papierlosen Migrantinnen. Den oberen Rand bilden die prekären Wissensarbeiterinnen, in die immer breitere Segmente der Mittelschichten, also zum Beispiel Lehrerinnen, Journalistinnen, Juristinnen, Architekten und Künstlerinnen absteigen. Die beschriebenen Aktionen sollen mit einem radikalen Umbau der Europäischen Union gekoppelt werden, der zum einen die nationalstaatlichen Grenzen, wie wir sie heute kennen, aufhebt und diese neue Struktur mit Instrumenten der direkten Demokratie verbindet. Basisstrukturen der Föderation sind dabei Kommunen und kommunale Verbände, also zum Beispiel Kreise, Bezirke. Diese Kommunalverbände assoziieren sich zu Kantonen, die aus den früheren Mitgliedsländern oder benachbarten Gebieten mehrerer aufgelöste Nationalstaaten hervorgehen. Geografisch, historisch und kulturell verwandte Kantone schließen sich zu einer europäischen Region zusammen, also zur Mittelmeerregion, Donau- und Balkanländer, Ostmitteleuropa, Skandinavien, Mitteleuropa, westeuropäische Atlantikregion. Und diese Regionalgruppen wiederum bilden die Föderation. Diese Föderationsebenen sollen unterschiedliche Anteile der Steuern erhalten, wobei den Kommunen der größte Teil zustehen wird. Es werden keine Mittel mehr für die klassischen Insignien imperialer und nationalstaatlicher Macht vorhanden sein. Armeen werden damit abgeschafft. Für die politische Organisation des Multiversums, die sich aktiv in die neuen Strukturen der direkten Demokratie einbringt, Lernprozesse und Aktionsformen vorbereitet und austauscht, schlagen Papadimitriou und Roth eine Assoziation Egalitäres Europa vor. Diese Assoziation Egalitäres Europa soll in allen Regionen Europas und in allen Bereichen des Multiversums verankert sein. Dabei soll es keine Partei sein und wird sich jenseits von Vorstellungen traditioneller Linker bewegen und gleichzeitig auf einen Avantgarde-Anspruch verzichten. Diese Assoziation soll ein Netzwerk aller sozialen Kristallisationspunkte sein, die sich als eigenständige und selbstverantwortliche Gemeinschaften für den Umbruch einsetzen. Sie soll sich dabei auf Formate des Internets und auf kommunale, kantonale, regionale und föderative Delegiertentreffen stützen. Sie ist keine bürokratische Interessenvertretung der vielfältigen Schichten und Gruppen des Multiversums, sondern ein aktiver Teil des Systemumbruchs. So könnten immer größere Teile der arbeitenden Klasse von der Möglichkeit überzeugt werden, ihre Belange auf allen Ebenen des sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens selbst durchzusetzen. Wichtigstes Handlungsfeld der Assoziation wird die Teilnahme an direkten Aktionen sein. Hierzu zählen vor allem Langsamarbeiten, Bummelstreiks, selbstbestimmte Arbeitszeitverkürzung, Streikposten und Streikkampagnen, Fabrik-, Rathaus-, Platzbesetzungen sowie Haus- und Landbesetzungen. Daraus könnten konkrete Strukturen der Selbstbefreiung hervorgehen. Kommunale Versammlungs- und Kulturzentren könnten eingerichtet und kommunale Versorgungsbetriebe und Ausbildungseinrichtungen übernommen werden, sowie eine demokratische Rekonstruktion des Gesundheitswesens und der Sozialfonds stattfinden. Es ist ein besonderer Verdienst des Manifestes, die erwartete Wirksamkeit der vorgeschlagenen Aktion und Schritte des vorgestellten Programms zu begründen und damit den zu erwartenden Einwänden über eine Unmöglichkeit zu begegnen. Zitat: Die Frage, ab wann sich die um ihre sozialen und politischen Rechte sowie ihre kulturelle Würde gebrachten Haushalte der subalternen Klassen, Familien, Wohngemeinschaften und Kleinkollektive entschließen, ihre engen Überlebenshorizonte zu verlassen, widerständische Netzwerke zu bilden und zu größeren Gruppierungen der direkten Aktion aufzuschließen, wird allein von ihren Mitgliedern entschieden. Fangen wir an.
Ein Geheimnis. Okay, es war eines, noch exakter, hier wird gleich ein Geheimnis gewesen sein. Das Studio B Rezensentenkollektiv ist nicht zufällig besetzt, wie es ist. Man hat es gecastet. Jetzt, wo man es weiß, macht es auch Sinn. Hat es Sinn, sagt hier keiner. Auch das Teil einer Strategie, eine Nuance, die nur sprachfaschistoide Experten hören, aber die hören es und es schmerzt sie. Aber zurück zum Geheimnis, dem Cast. Da wäre Irmgard Lumpini, Verfechterin des aufrechten Kampfes, Instanz des moralischen Komparativs, Mahnerin des anmoderierten Lebensentwurfes. Heiko Hesch Schramm, Brecher im Meer des existenziellen Seelenganges, Bohrinsel im Schlick moralischer Verwicklungen, Basslauf der verlorenen Situation. Und Herr Falschgold, blaugrünes Stretchhose im Ensemble der Hood-Literatur. Schmelzkäseecke auf der Pizza Tre Formaggio. Handbohrdingsbums in der existenziellen Rehgipsplatte. Immer einen halbpeinlichen Schmerz auf der Maschine ist der Falschgold das Identifikationssubjekt des Dostojewski-Verweigerers, der Gegenpol zu Schrammschen Mut zum Schmerz und lumpineske Gesellschaftsutopie, ein non-existenzieller Dedo-Indie-Schrammel als Frohband beim Bookstock 2013. Wenn ich zurück vom schizophreniden Narrator zur persönlichen Ansprache also die freie Wahl habe, ein Buch vorzustellen, stellt sich die Frage, ob das dem Leser mehr Aufmerksamkeit abverlangen sollte, als zum Erfassen der gut gestreuten Pointen nötig ist. Oder kurz, habe ich unseren Hörerinnen und Hörern ein wichtiges Buch mitzugeben? Ich denke nein, denn dafür bin ich nicht gecastet worden. Und es ist wahrscheinlich auch die falsche Frage. Das Buch, was jeder gelesen haben muss, ist eine Monstrosität. Sein Promotor bewegt sich zwischen Sendungsbewusstsein und literarischer Belästigung und die ist zu Recht strafbar. Denn der Verfechter der geraden, einfachen Wahrheit und der der tiefschürfenden moralischen Parabel haben beide das gleiche Problem. Sie fühlen sich wie lebensrettende Sniper oder tödliche Neurochirurgen, die den Kern der Conditio Humana freizulegen wissen und sind im Allgemeinen eher Splitterbomben, die bei fast jedem ihrer Rezipienten knapp am Herzen vorbeischießen und diesen non-lethal getroffen vor sich hin bluten lassen, literarische Pol Pots. Nur mit dickster psychologisch-philosophischer Hirnhaut ausgestatteten Fingern sollte das Blättern in solcherlei Werk gestattet sein, der Rest reißt sich böse Papierschnitte. Ich vermeide solches also und empfehle andere Helden und entsprechend der plötzlich düster geratenen Einleitung kann man fragen, Helden, was bleibt da übrig? Heute im Angebot ein Schotte und gleichzeitig Neuamerikaner, kein Kanon, keine trockene Philosophie, stattdessen Midlife-Weisheit zwischen tiefhängenden Highland-Nebel und dem Smog von Los Angeles. Sein Name? Craig Ferguson, sein Beruf Late-Late-Night-Talkshow-Host. Viel weiter weg kann man von Existenzialismus und deutschem Feuilleton nicht kommen. Und man kann es vorausschicken, die beiden hier empfohlenen Bücher werden zu unserer Lebzeit nicht mehr auf Deutsch erscheinen. Lernt Englisch. Lesson 1. Late-Night-Talkshows im US-TV haben nichts mit dem hier von Untalent Thomas Gottschalk in den 90ern importierten Format zu tun. Nachdem dieses Konzept vom zum Glück aus dem kollektiven Gedächtnis des deutschen Fernsehpublikums spurlos getilgten Thomas Koschwitz endgültig diskreditiert wurde, schien es Sinn zu machen, dass ein Nihilist wie Harald Schmidt dem Format einen ehrenrettenden Todesstoß versetzt, aber wie die oben erwähnten philosophischen Spitterbomben traf der gelehrte Schmidt knapp am Herzen vorbei und nun blutet das Format aus und der Kadaver stinkt auf Sky vor sich hin, unrettbar verloren. Dabei ist es ein potenziell gesellschaftshygienisch-kathartisches Konzept. Die Late-Night-Show wird zu einer Zeit ausgestrahlt, zu der die gesellschaftliche Füllmasse im Bett oder gut betrunken unterwegs ist. Es bleiben die wenigen potenziell geistig Agilen über und werden in den USA nochmals separiert in leicht zu erheiternde Jay Leno, politisch mild progressive Letterman, iPhone-Hipster Jimmy Fallon und Douchebags Jimmy Kimmel. Insofern war es vor 8 Jahren eine batshit crazy Entscheidung von CBS, die Late-Late-Show, eine damals eingeführte Late-Night-Show nach der Late-Night-Show für alle, die wirklich noch nicht ins Bett wollen, an einen völlig unbekannten Schotten zu vergeben. Einen Schotten mit Akzent, der aus dentaler Sicht Gott sei Dank schon vor Jahren nach Amerika ausgewandert war. Craig Ferguson. Was die Entscheider damals nicht wissen wollten oder konnten, sie holten sich ein subversives Geschoss ins Programm, das God Save America eine Zielgruppe fand. Den intellektuellen Nihilisten, Freund des unpeinlichen Lachens auch über alten Männer Peniswitze und ein bisschen Gras hilft sicher auch 1:30 in der Früh. Eine Show für Schlaflose, die zwischen 0 und 1 Uhr morgens solcherlei Einleitung zu schätzen wissen.
Tonight's show, ladies and gentlemen, is going to be a little different in that, yeah, we've a very special,
Yeah, we've got a lot of big things.
Oh, it's very, you know. And then we're very excited because...
Oh, yeah.
And then...
Yeah.
Yeah, and so what we want you to know is that we care. That's pretty much TV right there,
yeah,
isn't it?
Yeah.
Just empty, shallow, uh-oh. But it's free!
It's on Sky App, it's been a long, long day, and you've got the Sandman at the door. But hang on, leave the TV on, and let's do it anyway. It's okay, you can all.
Fergusons erster und seine Show definierender Akt war das Schreiben des eben gehörten, unzweifelhaft besten Late-Night-Show-Theme-Songs ever, inklusive der unerhört unamerikanischen Zeile »Du kannst dir morgen auf Arbeit schlafen«, die prompt zwischenzeitlich herauszensiert wurde. Musikalisch ist das Teil deshalb der Kracher, weil, und hier kommen wir nun endlich zum ersten Buch von Craig Ferguson, er Drummer war und ist, der Theme-Song wurde von ihm selbst eingespielt. Fergusons erstes Buch also, aus der Sicht des Lesers, nicht was das Erscheinungsdatum betrifft, ist eine Autobiografie des jetzt 51-Jährigen mit dem Titel American on Purpose – The Improbable Adventures of an Unlikely Patriot, in der dem Betrachter der Show einiges klar wird und ihn ziemlich geflasht zurücklässt. Und vor Lachen kurzatmig, versteht sich. Craig Ferguson wuchs im 70s tapetenbraunen Glasgow auf, mit allem, was dazugehört. Arme Verhältnisse, schlechtes Essen, prügelnde Lehrer, sich prügelnde Schüler, Suff und Drogen mit 16 von der Schule. Aber kurz vorher, mit 13, machte er einen, wie sich herausstellen sollte, lebensrettenden Ausflug mit einem mildreichen Onkel. Ferien in Amerika. Diese Episode des puren Bliss, der Wärme und der Autos im Land der geraden Zähne, des Kaugummi und jeden Klischees, das man sich nur denken kann, zeigt dem jungen Craig Ferguson den Rettungsring, den er am dünnen, tiefen Ende des Strudels, der da kommen sollte, brauchen wird, als er nach der geschmissenen Schule zwischen London und Glasgow Alk and Drugs, Music and Comedy, milden Erfolg und kompletten Absturz pendelt. Denn Ferguson wurde Drummer einer Punkband und wie es wahrscheinlich auch nur in Schottland passieren kann, ging aus dieser Punkband mit Namen The Bastards from Hell nach ihrer Umbenennung zu, logischerweise, The Dream Boys, gleich zwei mittlerweile namhafte Comedians hervor, der Protagonist dieser Buchempfehlung und der von Freunden des britischen Fäkalwortschatzes verehrte Peter Capaldi, bald weltberühmt, weil er der nächste Doctor Who sein wird. Einfügung für Nicht-Nerds, Google it und weil es so schön ist, ein Soundbeispiel.
Don't fucking touch me!
No, come on, Mal.
You cannot fuck me. You cannot fuck me. I am unfuckable. Oh. I have never been fucked. Oh. And if you fucking try and fuck me, you'll find my fucking ass will fucking grow fucking
all right.
fangs
Now come and listen
fucking
to me.
Snap your
will
fucking
you listen
cock
to me?
Doch zurück zu Craig Ferguson. Das Problem ist, wie man hört, Fluchen gehört in Schottland zur Alltagskultur und wird im US-TV zensiert. Was in den Sitcoms, mit denen Ferguson in den 90ern und frühen Nullern sein Geld verdiente, kein großes Problem darstellt, denn das Skript ist fertig und Spontaneität wird nachgedreht. Bei einer semi-live getapten, also so ziemlich in einem Ruck ein paar Stunden vor der Ausstrahlung aufgenommenen Show, hat der Schotter nun ein Problem. Normalerweise gehen die Zensoren vor der Ausstrahlung mit einem über jeden fucking Joke, was schon bei einem Swearwords zu Kopfschmerzen führt und bei einer Serie von Fäkalwörtern zum Ausschalten zwingt. Fergusons Lösung ist das Verdecken von entfahrenen Obszönitäten mit freundlichen fremdsprachlichen Begriffen wie
Auf Wiedersehen! Hey, caramba!
Und
What's up, coming to go?
Von solchen netten Anarchismen wimmelt es in der Late Late Show. Aber das ist nur Oberfläche, denn unbemerkt vom Durchschnittsgucker und man muss vermuten von den CBS-Verantwortlichen selbst, betreibt Ferguson um Mitternacht nicht Fernsehen, sondern dessen Dekonstruktion. Statt des branchenüblichen Sidekick, der die Stichworte für die Pointen liefert, hat ein schwules, mechanisches, sprechendes Skelett diese Aufgabe. Die Show wimmelt von ersteindrücklichen Sinnlosigkeiten, die sich als treffsicherer Kommentar herausstellen wie Awkward Pauses, in denen gerade für amerikanisches TV unendlich lange 20 Sekunden Stille im Fernsehen sind, bebildert vom nachdenklichen Host, Sidekick, also einem Gerippe, einem Pferd und einem eventuellen Gast. Für einen solchen Umgang mit dem Medium braucht der Host nicht nur Unabhängigkeit und Abgeklärtheit, sondern vor allem Intelligenz. Die meisten der B-Celebrities-Gäste, die bei Leno und Letterman nicht mehr untergekommen sind, werden diese kaum beanspruchen, denkt man. In der Realität ist es jedoch so, dass sich fast jeder Gast in der Show auf einmal nicht nur mit seinem Äußeren präsentiert, sondern sich für eine Late-Night-Show sehr oft erstaunlich tiefe Gespräche ergeben, unterbrochen natürlich von utter Nonsens. So hat sich ein harter Kern von immer wiederkehrenden Gästen ergeben, wobei natürlich viele Briten im Exil dabei sind. So war letztens Stephen Fry bei Craig Ferguson zu Gast und es wurde über eine halbe Stunde das Verhältnis der deutschen Nationalsozialisten zu Richard Wagner, sich daraus ergebend, dass zwischen Kunst und Moral über Oper und den Holocaust gesprochen in einer Late-Night-Show im US-TV. Eat this, Alexander Kluge. Doch zurück zum Medium dieser Show, also der ausdrücklichen Empfehlung der Autobiografie von Craig Ferguson und deren fantastischer Storyline vom Klassenkampf in Großbritannien zur Rettung eines Drogenfracks durch den American Dream. Nochmal der Titel, American on Purpose. Und damit zum zweiten Buch von Craig Ferguson, Between the Bridge and the River. Geschrieben schon 2007, 3 Jahre nach seinem Start als Late Show Host und 3 Jahre vor seiner Autobiografie, erwartet man, wäre man meiner Beschreibung des Autors soeben nicht gefolgt, ein lustiges kleines Geschichtchen mit viel Humor. Nicht, dass ich das nicht gerne lese, aber um eine Metaebene höher zu gehen in dieser Show, dabei links den Blinker setzend und überholend, frage ich nicht, was empfehle ich unseren Hörern, sondern vornehmlich, was empfehle ich mir, was muss ich unbedingt noch lesen? Einen neuen Jack Reacher, ist klar. Aber tief drinnen in der literarischen Midlife-Crisis angekommen, schlummert ein Wunsch. Nicht der nach einem genuinen Neuem, was soll da noch kommen? Ab einem bestimmten Alter hat man jeden Tag gelesen, man hat die Griechen probiert, den religiösen Thriller sind immer gleich aufgebaut und sollen sie auch sein. Fantasy-Nonsens, ditto, utopische Romane wissen manchmal noch zu überraschen, aber dort erwartet man die Innovation auch. Und das macht die geplante Innovation schon wieder so uninnovativ. Die wirkliche literarische Überraschung, so habe ich mit Between the Bridge and the River gelernt, kommt viel subtiler. Sie kommt dann, wenn die Erwartungshaltung seitlich getackelt wird, man ins Stolpern kommt und der gleiche Autor, der einen den Knuff in die Seite gegeben hat, erklärt, wie man mit einer Midlife-Crisis, literarisch oder real, umgehen kann, selbst wenn man diese noch nicht wirklich hat. Und es schadet nicht, wenn der Autor dabei ganz hervorragend schreibt, noch viel besser flucht, keinerlei Erscheinung von DV-induzierter Selbstzensur zeigt und ein begeisterter Proust-Leser ist. Die Story im Anriss, aber man muss sich, siehe Überraschungstheorie von soeben, schon vom Autor selbst aus der Bahn werfen lassen. Es ist eine typische Proustsche Aufstellung, wenige handelnde Personen werden von verschiedenen Seiten aufeinander losgelassen, werden in ihrem sehr realen Leben begleitet und sind gleichzeitig immer wieder in fantastisch-metaphysischen Traumwelten unterwegs, bis sie am Ende aufeinandertreffen. Auf der einen Seite des Atlantik in Schottland lernen wir George und Fraser als kleine Jungen kennen, der eine anglikal, also prinzipiell protestantisch erzogen, der andere katholisch. Auf der anderen Seite, in Amerika, wachsen die Brüder Sol und Leon in einem Waisenhaus auf, der eine klug und fett, der andere von seinem unehelichen Vater Frank Sinatra beglückt wurden mit der schönsten Stimme zwischen Boston und Alabama. Diese bewegen sich in einem angloamerikanisch-französischen Roadmovie nebeneinander auf das gleiche Ziel zu und wir reden hier von einem Proust-verehrenden Autor, einem Existenzialisten, also dem Tod. Aber wir reden hier auch von einem gesegneten Comedian, der seit 2 Jahrzehnten in Hollywood lebt, einem Anarchisten, der seit 20 Jahren trocken ist, weil er so viel Fuck in sich hineingestopft hat, dass ihn nur eine klassische kalifornische Celebrity-Rehab das Leben retten konnte. Was bei Proust kluge Gedanken und leichter Humor ist, ist bei Ferguson der Blick in den Abgrund und die fehlende Hemmung, darüber zu reden. Was bei Proust absurde Reflexion philosophischer Themen ist, ist bei Ferguson die schonungslose Konfrontation derselben mit der Realität. Aber auch stilistisch ist Between the Bridge and the River, wenn nicht überraschend, so doch reizend. Es beginnt noch gewöhnlich, für den Rezensenten eher belästigend, mit dem kapitelweisen Springen zwischen den Protagonisten, einem Stilmittel, das mich leicht nervt, aber hier zugegebenermaßen notwendig ist. Die handelnden Personen sind nun mal keine siamesischen Vierlinge. Dabei baut Ferguson jedoch Stil und Handlungsmittel ein, die man sonst eher von seinem Hauptberuf kennt. Es treten prototypisch überhöhte Charaktere mit nur milde verhüllenden Namen aus dem Showbiz auf, ohne dass das Buch es zu TMC-artigen Name-Dropping verkommen lässt. Der cholerische skandinavische Arthouse-Regisseur, Fernsehprediger, Galois-rauchende Pariser Diplomatengattinnen, Gott und natürlich ein kaum verhüllter Marcel Proust selbst. Besonders amüsant und die Aufmerksamkeit hochhaltend setzt Ferguson immer wieder das in der Stand-up-Comedy verankerte Element des Running Jokes ein, also eine Pointe, die immer wieder auf verschiedene Situationen angewandt wiederkehrt, das Ganze durchsetzt von Zitaten, Szenen und Reminiszenzen aus einem angewandten Kanon der ernsthaften Literatur, Hollywoods und der Kunstgeschichte von Dante bis Rousseau. Nur einer taucht namentlich nie auf: Marcel Proust. Das Ergebnis dieses wunderbaren Mixes aus Weisheit, milder Boshaftigkeit, Philosophie, Geschichtswissen, Religion und Proustsche Reminiszenz ist der anregendste und gleichzeitig most funny Roman, der mir in den letzten Jahren untergekommen ist und ist, nach dem Genuss von 1-2 Episoden der Late Late Show mit Craig Ferguson oder einer seiner Stand-Up-Performances jedem, der das Englischen halbwegs mächtig ist, zu empfehlen. It's hard to stay up, it's been a long, long day, and you got the Sandman at the door. But hang on, leave the TV on, and let's do it anyway. It's okay, you can always sleep through work tomorrow. Okay, hey, hey, tomorrow's just your future yesterday. Tear the clock off the wall, forget the wake-up call, cause the night's not nearly through. Wipe the sleep from your eyes, give yourself a surprise.
A city by the sea, a gentle company. I don't suppose you want to. And as it tells its sorry tale in harrowing detail, its hollowness will haunt you. Its streets and boulevards, orphans and oligarchs, and a plaintive melody, truncated symphony, an ocean's garbled vomit on the shore, Los Angeles.
Das war Studio B von und mit Irmgard Lumpini, Heiko Hesch Schramm und Herrn Falschgold. Musik von den Beatles, dem von Faschisten ermordeten griechischen Rapper Killer P, Joy Division und The Decemberists. Informationen zur Show und alle Sendungen und Rezensionen als Podcast gibt es im Netz auf studiob.falschgold.net.
Los Angeles.